Mein Name ist Katrin Erasmus. Willkommen bei Mindfluencer, dein Podcast für alles rund um das Thema mentale Gesundheit. Ob du nach konkreten Tipps suchst oder einfach das Gefühl brauchst, verstanden zu werden, hier ist Platz für beides. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Mindfluencer. Heute mit der lieben Kaya Kruse zu Gast zum Thema Hochsensibilität. Hallo erstmal.
Ja, vielen Dank, dass ich heute da bin.
Ja, danke, dass du dabei bist. Richtig, richtig cool. Ich würde einfach mal direkt einspringen, auch wie bei den anderen Gästen, dass du dich vielleicht einmal vorstellst, damit die Zuhörer wissen, mit wem wir heute sprechen.
Na klar. Also ja, genau. Ich bin Kaya. Ich komme aus Hamburg, habe den Großteil meines Lebens hier in Hamburg verbracht. Sitze hier gerade im Homeoffice in wunderschönen Bahrenfeld. Ich bin seit circa 13 Jahren tatsächlich schon im HR-Bereich tätig. Erschreckt mich immer selbst, wie die Zeit schon vergangen ist. Aber alles sehr kurzweilig, würde ich sagen. Tatsächlich ist meine Leidenschaft und mein Schwerpunkt Recruiting schon immer gewesen. Wobei ich inzwischen auch jetzt in meiner jetzigen Position auch in anderen HR-Themen tätig sein darf und gehöre zum Team des People Empowerment and Attraction, so nennen wir es bei OMR. Kurz auch einfach People-Team. Und arbeite da mit meinem Team oder im Team gemeinsam an ganz spannenden Themen aktuell. Genau, das bin ich.
Sehr cool. Und wir hatten ja auch neulich oder vor kurzem darüber gesprochen, über Hochsensibilität. Das ist ja auch das Thema heute. Und da hattest du erwähnt, dass du auch ein hochsensibler Mensch bist. Magst du vielleicht einmal erklären, was das bedeutet? Also, dass die Zuhörer einmal wissen, was das überhaupt ist.
Also Hochsensibilität bzw. hochsensible Menschen werden so beschrieben, dass sie halt eine höhere Reizverarbeitungssensibilität haben. Das heißt, ich finde eigentlich die Beschreibung, dass wir keinen Spamfilter haben, eigentlich immer ziemlich genial, weil das, glaube ich, ganz gut verdeutlicht, wie unser Kopf funktioniert. Also es bedeutet einfach, dass, also so wird es halt in der Psychologie beschrieben, und so nehme ich persönlich es auch wahr, dass mein Kopf einfach sehr viele Reize von außen wahrnimmt und da halt quasi nicht so gut differenzieren kann, was ist jetzt relevant und was nicht. Deshalb einfach genau das Wahrnehmungsvermögen einfach breiter und auch intensiver ist und die Sinneseindrücke einfach sehr viel gründlicher. Also wie gesagt, das führt halt auch dazu, dass dieser fehlende Spamfilter einfach auch für eine gewisse Reizüberflutung dann halt führt und dass man das dann auch entsprechend dann so wahrnimmt als etwas überfordernd teilweise, ne? Aber das sind jetzt so Dinge, die vielleicht eher so als Schwächen, sage ich mal in Anführungsstrichen, dann jetzt für die Hochsensibilität stehen. Aber es gibt natürlich auch, und das habe ich jetzt in den letzten Jahren noch einfach gelernt, durchaus Stärken, die damit verbunden sind, ne?
Voll. Absolut. Also ich selber weiß zum Beispiel jetzt nicht, also ich habe noch nie mit jemandem eigentlich darüber gesprochen, ob ich vielleicht eine hochsensible Person bin, aber ich habe mich das öfter gefragt, weil ich halt merke, gerade wenn es zu Geräuschen kommt, übersteuert mich das extrem schnell. Also ich bin so eine, die wahrscheinlich auch auf Konzerten Oropax tragen würde und ich das einfach nicht schaffe. Das ist, ich kann das gar nicht erklären, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand neben mir sitzen würde und am Handy ein Video anschauen würde mit Sound und jemand anderes gegenüber von mir würde dann auch reden, das würde mich komplett überfordern, weil das zu viele Geräusche wären und ich das nicht so wirklich, ich kann das nicht filtern. Das prasselt alles insgesamt auf mich ein. Und ich merke dann halt auch wirklich, dass mein Körper reagiert und mein Ohr so distorted Noises macht. Also es ist fast wie so ein Krrrr. Also ganz, ganz komisch. Kriegt mein Körper nicht hin.
Kenne ich. Geht mir ganz genauso. Hochsensibilität kann sich natürlich auf verschiedenste Sinneswahrnehmung auswirken. Und bei mir ist es aber auch sehr extrem, dieses Geräusche wahrnehmen und dass ich auch sehr schnell abgelenkt bin. Und dieses, was du gerade meintest, wenn Geräusche oder zum Beispiel mehrere Menschen gleichzeitig sprechen, dann stresst mich das enorm, weil ich überhaupt nicht der einen oder der anderen Person zuhören kann und wirklich komplett lost bin. Und das ist wirklich extrem. Und was du auch sagst mit Europax, also das Witzige ist, ich bin früher sehr viel auf Festivals und Konzerte gegangen. Mich hat laute Musik nie gestört. Aber jetzt heutzutage, wenn ich halt einfach im Büro arbeite, habe ich tatsächlich auch manchmal Oropax dabei, weil ich nicht immer Noise Cancelling Kopfhörer aufhaben möchte, weil mich das so sehr ablenkt. Ja, und deshalb ist zum Beispiel Homeoffice-Arbeit dann auch sehr viel entspannter für mich, muss ich zugeben.
Ja, total guter Punkt. Also wenn jetzt Leute, ich finde halt, ich habe rein remote gearbeitet und ich arbeite auch sehr gut rein remote. Mhm. Aber ich kann zum Beispiel total verstehen, dass Leute sagen, Hybrid sollte schon sein. Also ganz Büro, das würde ich jetzt wirklich nicht mehr vorschlagen. Es sollte schon irgendwie ein Mix sein mittlerweile. Aber ich kann es total nachvollziehen, dass Leute auch den Kontakt brauchen. Also nur weil ich jetzt remote arbeiten kann, kann ich das nicht auf jeden anderen projizieren. Aber ich zum Beispiel arbeite im Homeoffice einfach am besten genau aus solchen Gründen, weil da halt irgendwie kein Kickertisch im Hintergrund mehr in den Kopf ballert an Geräuschen, nicht so eine große Geräuschekulisse ist. Und ohne Witz, ich höre zum Beispiel beim Arbeiten unglaublich gerne Meditationsmusik. Ich glaube, das wäre jetzt auch nicht für jeden was im Büro, wenn der die ganze Zeit so Piano durchgurgelt durch die Lautsprecher. Aber ich brauche das halt, um gut zu arbeiten. Und ja, also das mit den Geräuschen habe ich auch absolut. Wenn zu viele Leute durcheinander sprechen oder zu viele Leute auch was von mir wollen und dann durcheinander sprechen, dann ist das nicht nur überfordert, ich bin auch richtig schnell gereizt. Also das macht mich so, wo ich sage so, stopp jetzt mal. Das geht nicht. Also das habe ich auch.
Kenne ich. Sind halt aber auch nicht nur die Geräusche. Ist halt auch, bei mir ist es im Allgemeinen so, wenn ich einfach viel Bewegung, viel Traffic im Büro sehe, das lenkt mich auch schnell ab. Aber um nochmal zu den verschiedenen Komponenten der Hochsensibilität zurückzukommen, also es sind halt, wie gesagt, verschiedenste Sinnesorgane, sag ich mal, betroffen. Mm. Kann natürlich auch sein, dass zum Beispiel halt Gerüche einen total ablenken oder halt man Gerüche extrem wahrnimmt und einen das halt, dass man das als störend empfindet dann, wenn man es einfach intensiver wahrnimmt oder auch, was bei mir zum Beispiel der Fall ist, was mich auch einfach stresst, ist halt die Emotionen anderer Menschen. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, aber das ist auch ein Aspekt der Hochsensibilität, dass du halt einfach, wenn du in einen Raum kommst, einfach schon so die Atmosphäre spürst. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an.
Ja, nee, ich weiß genau, was du meinst, ja.
Und dass ich da zum Beispiel auch lernen musste, sehr auf mich selbst aufzupassen, dass ich nicht, ich beschreibe es immer wie so ein Schwamm, dass ich die Emotionen anderer Menschen so aufsauge, was bei positiven Emotionen natürlich toll ist, aber bei negativen Emotionen mich dann selbst sehr runterziehen kann oder mich dann halt auch belastet, sodass ich da halt lernen musste, mich mehr abzugrenzen, einfach weil ich so sehr mitempfinde. Und ja. Das ist halt das zum Beispiel auch definitiv ein Anzeichen von Hochsensibilität.
Ja, also du hast auch gerade so schön das Wort Schwamm benutzt, ne? Ich habe noch gerade gedacht, so, ich fühle mich dann immer wie so ein Schwamm, der alles aufsaugt. Und dann hattest du das gerade ausgesprochen. Das fand ich so spannend, weil ich dachte, so wenn du das jetzt nicht ausgesprochen hättest, hätte ich es angesprochen. Weil genauso geht es mir auch. Man ist wie so ein Schwamm, der die ganzen Emotionen aufsaugt und dann irgendwann ist da halt kein Platz mehr, ne? Absolut. Und ich finde halt auch, was mir auch nicht so gut tut, das merke ich immer wieder, ist, wenn es zu crowded ist, also zum Beispiel Supermarkt nach Feierabend, wäre für mich absoluter Horror. Wenn das zu überfüllt ist und ich mich irgendwie so durchschlängeln muss, bin ich super gestresst. Obwohl kein Mensch mir da was getan hat, aber einfach dieses Gefühl zu haben, da sind zu viele Menschen, das stresst mich ungemein.
Kenne ich auch.
Ja, ich merke schon. Vielleicht ist aber mir doch irgendwie eine Hochsensibilität vorhanden. Oh Mann.
Ja, also das kann dann halt auch Extremformen annehmen. Ne? Da habe ich nochmal eine andere Historie. Das spielt wahrscheinlich irgendwie alles, das spielt wahrscheinlich alles zusammen.
Ja, lass uns da vielleicht auch mal drauf eingehen, weil das hattest du auch erwähnt, dass du wirklich auch Angstattacken bekommen hast. Magst du da vielleicht mal deine Geschichte teilen, wie es dir da ergangen ist und vielleicht, was du angesteuert hast? Mhm.
Ich überlege immer. Also ich spreche jetzt nicht nur mit dir darüber, sondern wenn ich sage, ich überlege immer, wie ich da ansetze. Also weil ich halt einfach angefangen habe, mit anderen Leuten darüber zu sprechen, weil ich halt einfach genau da irgendwie so dieses Thema Mental Health oder mentale Erkrankung da einfach mit dafür sorgen möchte, dass man da halt eine gewisse Entstigmatisierung halt erreicht. Ne? Aber deshalb versuche ich da einfach so offen wie möglich drüber zu sprechen. Und es ist halt ein super komplexes Thema und ich überlege immer, wann fing das eigentlich bei mir an? Getriggert wurden diese, genau, es fing eigentlich mit Panikattacken an vor ein paar Jahren, wo ich einfach eine schwere Phase habe, hatte, sag ich mal. Das war vor ein paar Jahren so, dass ich halt einfach berufsbedingt einfach schon ein gewisses Stresslevel hatte, weil ich einfach nicht so glücklich in meinem Job war, beziehungsweise Job schon, aber Umfeld, also sprich Unternehmen, passte nicht so ganz zu mir. Und das halt schon seit längerem. Das heißt, ich hatte da schon ein gewisses Stresslevel irgendwie über längere Zeit erreicht. Und dann war es halt so, dass einfach im privaten Leben bei mir so mehrere Dinge auf einmal auf mich eingeprasselt sind. Wirklich größere Themen wie ja, schwere Trennung, aber auch ja, also mehrere Bezugspersonen aufgrund unterschiedlichster Umstände zeitgleich aus meinem Leben sozusagen verloren habe. Und das führte dazu, dass ich mich, wie gesagt, mehrere Monate irgendwie mehrere Monate so gestruggelt habe, aber dachte so, ja, wird schon irgendwann besser. Und dann tauchten halt wie aus dem Nichts diese Panikattacken auf. Und die führten dann letztendlich oder relativ schnell zu einer Angststörung. Und das ist dann halt erst recht nicht mehr so lustig, weil das dann etwas ist, wo man auf jeden Fall sich dann auch Hilfe holen sollte. Ne? Also wie hat sich das bei mir geäußert? Also diese Panikattacken, wie gesagt, das ist eher etwas Plötzliches, was du nicht wirklich kontrollieren kannst. Bei mir ist es halt so, dass ich dann halt einfach, es fängt eigentlich damit an, dass ich so eine innere Unruhe spüre, also die ich halt auch spüre, wenn ich gestresst bin. Das ist für mich so das erste Anzeichen heute, dass ich dann dafür sorgen muss, okay, komm ein bisschen runter, ich muss meinen Stresspegel ein bisschen runterfahren. Und dann Panikattacken wirklich so, dass dann ich mich irgendwie benommen fühle und teilweise auch so Kribbeln in den Fingern oder Händen spüre und dann so eine flache Atmung verspüre, das Gefühl habe, oh, ich muss raus, ich kann hier nicht atmen. Also gerade auch das Gefühl zum Beispiel im Supermarkt, dass ich das Gefühl habe, ich muss flüchten aus der Situation. Und dann auch wirklich so kalter Schweiß, der mir so am Nacken oder Rücken halt runterläuft. Und das hält zwar nur ein paar Sekunden an, aber es halt unglaublich unangenehm, weil ich dann zumindest also immer die Angst hatte, dass ich komplett umkippe, also wirklich da mich blamiere sozusagen, wenn ich mich gerade irgendwo draußen aufhalte und Menschen das sehen und ich dann plötzlich, ich weiß nicht, bewusstlos vielleicht übertrieben, aber so fühlt es sich in dem Moment an.
Ja.
Und wie gesagt, überhaupt nicht dramatisch und nichtsdestotrotz hat sich dann bei mir so eine Angst vor der Angst entwickelt. Also sprich, Stadium war sozusagen, dass ich dann halt Angst hatte, diese Panikattacken zu bekommen, wenn ich dann gerade in der U-Bahn bin. Das war so das Erste, was mir aufgefallen ist, dass ich nicht, also wirklich Probleme hatte, in die U-Bahn einzusteigen, weil ich das Gefühl hatte, nächste Station kommt erst dann und dann. Und was ist, wenn ich jetzt eine Panikattacke bekomme? Das ist ja total peinlich. Und deshalb hatte ich immer das Gefühl, nee, ich möchte am liebsten gleich wieder sofort bei der nächsten Station raus, sodass ich dann irgendwann so Vermeidungsstrategien entwickelt habe und dann gar nicht mehr U-Bahn gefahren bin. Als Nächstes mochte ich dann auch nicht mehr Bus fahren, weil ich mich dann auch unwohl gefühlt habe. Und dann bin ich halt lieber 1,5 Stunden zu Fuß nach Hause gelaufen. Da habe ich dann auch schon gemerkt, so schwierig, irgendwas stimmt da nicht. Und dann der Moment, wo ich aber dann dachte, okay, ich muss wirklich irgendwas Unternehmen mir Hilfe holen, war halt, als ich dann halt im Supermarkt war und da dann selbst mich unwohl gefühlt habe und nicht mehr wirklich einkaufen gehen konnte, weil ich einfach schon eine lange Schlange an der Kasse gesehen habe und ich mich dann so mulmig gefühlt habe und Angst hatte, so nein, ich kann hier nicht so lange stehen und boah, mir wird total warm und irgendwie kann ich gerade nicht richtig atmen und habe dann einfach wieder meine Einkäufe ins Regal zurückgepackt und bin dann direkt nach Hause. Und wenn man halt selbst im Alltag so eingeschränkt ist, merkt man dann natürlich, dass da irgendwas nicht stimmt. Ne? Und da bin ich dann zu meiner Hausärztin damals und habe ihr das geschildert. Und dann hatte sie dann halt auch Therapie empfohlen. Meinte sie, ja, möchte ich gern probieren, weil bringt keinen Spaß gerade.
Ja, das glaube ich. Oh Mann.
Ja, aber das war, so fing das an. Und die Therapie hat natürlich dann halt einem die Augen geöffnet und nur ganz kurz nach dazu, weil ich dann erst geschnallt habe, dass ich durchaus schon früher Panikattacken mal in meinem Leben erlebt habe, was ich gar nicht als solche identifiziert habe. Und auch, was ich in der Jugend oder in der Unizeit und ich weiß zum Beispiel auch, dass meine Mutter mich dann teilweise zum Arzt gebracht hat, aber damals auch kein Arzt gemerkt hat, dass es Panikattacken sind. Also genau. Deshalb, es fing schon viel früher an, aber das war jetzt vor ein paar Jahren, wo es dann halt so akut war und wo ich dann halt mir Hilfe geholt habe.
Ja, also da sprichst du ganz, ganz viele wichtige Punkte an. Es ist so spannend, als Erwachsene kannst du halt Sachen viel besser labeln. Ich erinnere mich teilweise daran, dass ich auch als Kind sowas wie Beklemmung, also dieses beklemmende Gefühl im Brustkorb, wenn ich vor etwas wirklich, im Englischen ist das Anxiety, das kann man nicht so gut ins Deutsche übersetzen, dass ich das als Kind auch schon gespürt habe, aber du konntest das als Kind nicht so richtig labeln, aber ich kannte das Gefühl schon. Und du schiebst das dann halt so weg, das ist ja, Kinder leben ja wirklich sehr, sehr stark im Moment. Aber da war mir dann irgendwie, als ich mich damit befasst habe, war mir schon bewusst, dass das nicht erst im Erwachsenenalter tatsächlich bei mir angefangen hat, solche Anzeichen. Und ich finde auch das, was du beschreibst, gerade auch so dieses Kribbeln in den Händen, wenn man das noch nicht so richtig deuten kann, hat man ja auch total Angst vor anderen Sachen. Mein erster Gedanke wäre, oh Gott, kriege ich jetzt einen Herzinfarkt? Das wäre so mein erster Gedanke. Und das macht ja, wie du schon sagst, diese Angst vor der Angst schürt das ja auch total.
Ja.
Und ich kann das nur auf einen anderen Kontext beziehen. Und zwar werde ich zum Beispiel extrem schnell rot. Ich kann das gar nicht steuern. Also es ist in den letzten Jahren auch schon besser geworden. Aber das ist so, ich merke dann halt, dass mein Kopf richtig, richtig warm wird. Und ich kriege auch diese hektischen Flecken dann so am Hals und dann auf der Brust und so im Gesicht. Sowieso sehe ich aus, als wenn ich aus der Tomatenplantage komme. Und das ist dann diese Angst vor der Angst bei mir auch, ne? Du merkst halt, dass du kannst das dann auch, das ist wie so ein Blackout, ich kann dann auch nicht mehr so gut mich darauf fokussieren, was ich gerade sage, weil ich so mit einer Hirnhälfte gerade daran denke, dass ich rot werde, dass ich total den Fokus und die Konzentration verliere, und das ist so ätzend, vor allen Dingen, wenn du irgendwie auf einer Bühne stehst.
Vor allem, dass man es dann dadurch selbst auslöst, oder?
Also, dass ja, man
durch
genau.
diese Angst vor der Angst dann rot wird.
Voll, das ist wie so ein Domino-Effekt. Also du kannst es dann auf einmal nicht mehr aufhalten, und dann möchtest du es aufhalten und machst es dadurch irgendwie nur noch schlimmer, habe ich das Gefühl. Weil dann versuchst du es so, aber dann spielt die Psyche einfach nicht mit und sieht nur noch, ich hatte das irgendwo auch neulich gelesen, dass selbst so, wenn du sagst, ich habe nicht Angst, dass dein Kopf trotzdem denken wird, ich habe Angst. Der Kopf kann das Wort nicht aufnehmen. Das heißt, das wird das rausfiltern, und du wirst eigentlich immer sofort die Assoziation mit Angst aber hervorrufen, dass du das irgendwie anders formulierst, sowas wie, ich schaffe das morgen, easy peasy. Das ist eine ganz andere Konstellation, und das hat mir tatsächlich dann auch so geholfen, weil ich habe dann auch in dem Moment gedacht so, oh, du musst jetzt wieder blass werden, weil ich bin ja wirklich sehr blass eigentlich, und dadurch sieht man das noch schlimmer. Und jetzt mittlerweile denke ich dann halt einfach so, es sind ein paar Minuten vorbei, ist easy, mach dann einfach weiter, so, ne, und dann geht das auch, aber
ist ja auch, was ist da so schlimm dran, ne, zumindest, also ich kenne das gerade, wenn ich über mich selbst sprechen muss, das ist eigentlich ganz interessant, dann werde ich rot, aber wenn ich andere Menschen zum Beispiel auf der Bühne sehe oder einfach so jetzt im Arbeitskontext, Training oder auch beim Vortrag, und sehe, dass sie rot werden, dann finde ich es einfach so sympathisch, deshalb,
ja,
eigentlich total blöd, dass einem selbst das unangenehm ist, weil es zeigt ja einfach nur so, ja, es ist ja auch aufregend, wenn man da irgendwo steht und alle einem zuhören, alle einen angucken. Und deshalb ist es ja einfach nur menschlich, deshalb empfinde ich in dem Moment einfach nur Sympathie, wenn ich es bei anderen sehe. Aber klar, wenn man es selbst dann halt erlebt, dann ist es irgendwie unangenehm.
Absolut. Also ich hatte auch wirklich ganz, ganz lange Zeit diese Präsentationsängste. Also vor anderen präsentieren war für mich Horror. Und ich bin dann so ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgekommen, als ich dann angefangen habe, Speaker-Auftritte zu machen. Und das ist dann tatsächlich dadurch, also total perplex, ist es dadurch besser geworden. So ein bisschen nach dem Motto, man hat sich seiner Angst gestellt. Und ich merke richtig, dass dadurch das weniger geworden ist, weil ich glaube, je mehr ich das gemacht habe, umso mehr wusste mein Kopf, eigentlich ist das gar nicht so schlimm. Trainings sind auch alles nur Menschen. Ja, es ist Training, tatsächlich. Und ich habe auch immer, man denkt sofort über sich selber, oh Gott, wenn ich jetzt rot werde, dann denken die anderen bestimmt, oh, dir ist irgendwas unangenehm, oh, die Arme, weißt du, so ein bisschen nach dem Motto. Aber ich habe das genauso wie du. Ich finde das super sympathisch, und ich finde das halt auch irgendwie sehr menschlich. Und ich habe das auch, und das will ich echt einmal klarstellen, weil ich glaube, Leute denken immer sofort so, oh, der ist was unangenehm. Nein, tatsächlich habe ich das auch gehabt, wenn ich einfach mir nur Wasser ins Glas eingeschüttet habe vor anderen Leuten. Und das war mir nicht unangenehm. Es ist einfach nur Wasser. Ich hatte einfach nur Durst und bin trotzdem dabei rot geworden. Und das war für mich irgendwie, wo ich dachte, ich kann das überhaupt nicht steuern. Das ist wie ein Feuerwerk, kommt das raus in unmöglichen Situationen.
Ich überlege gerade, ob das auch was mit Hochsensibilität zu tun hat. Ich weiß zumindest, also es gibt ja tatsächlich auch so Überschneidungen, Introvertiertheit und Hochsensibilität. was einem da für Dinge halt leicht fallen oder was man, wie man reagiert auf Dinge. Und ich weiß auf jeden Fall, dass man halt unglaublich ungeschickt wird, wenn man Dinge vor anderen Personen machen muss. Also sprich, Dinge, die du bestens drauf hast, wo du absolut eine Routine hast und weißt, wie man sie tut oder wie man spricht oder wie man schreibt. Aber wenn, sobald dir jemand über die Schulter schaut, dass man dann völlig lost ist. Also ich meine, ganz simples Beispiel, ne? Wenn jemand neben dir steht und du gerade halt einfach im Laptop arbeitest und was auf der Tastatur eintippst und dann plötzlich, also sich 1000 Fehler, also dass du wirklich kein fehlerfreies Wort hinbekommst. Also dass man, das soll anscheinend auch typisch sein für hochsensible Menschen. Aber vielleicht ist auch dem Glas einschenken ist auch so. Ich weiß es nicht.
Ja, weil, also das habe ich auch. Normalerweise, ich meine, ich bin echt so ein kleiner Nerd seit 13 mit meinem eigenen Computer und schreiben, das ist so das Letzte, worüber ich mir Sorgen mache. Aber ich habe auch das, wenn man mir zuschaut oder wenn irgendwie so ein Online-Meeting ist, ne, und dann sollst du was tippen und der Screen wird geshared. Auf einmal Protokoll sieht das führen. Aus, als hättest du noch nie getippt. So Steinzeitmenschmäßig. Das habe ich auch absolut. Ich habe das auch mit, mein Mann ist aus Südafrika und unsere Familiensprache ist Englisch und ich bin halt fließend in Englisch, aber wenn ich auf einmal vor jemand anderem Englisch sprechen soll, das klingt, als würde ich jemanden irgendwie in der Realschule Tee anbieten wollen, das ist so richtig schlecht und ich kann gar nicht sagen, warum, das ist diese Beobachtung tatsächlich so ein bisschen, ja, also absolut, das habe ich auch und vielleicht kennst du das auch, wenn ich vom Weiten eine Freundin sehe, die ich treffe, gehe ich auf einmal total komisch. Also weil ich mich beobachtet fühle. Das ist, als wenn ich nicht mehr weiß, wie ich gehe. So, ich bin total. Ich konzentriere mich total, wie meine Beine sich bewegen, wie meine Arme schwenken. Und dann sieht das aus, als wenn so eine Marionette ankommt. Das ist echt so richtig schlimm.
Da muss ich jetzt tatsächlich sagen, nein, das kenne ich nicht.
Vielleicht kennt das jemand anderes von den Zuhörern.
Ich wünschte, ich könnte sagen, ja, Katha, bin bei dir.
Ja, ja.
Ich, aber sorry, das muss ich gerade passen. Ist mir zumindest noch nicht aufgefallen. Aber soll ich vielleicht mal beobachten? Oder vielleicht auch lieber nicht.
Jetzt ist so die Saat ist gesät. Nächstes Mal, wenn du eine Freundin siehst vom Weiten, denkst du so, oh, danke, Katha. Oh, herrlich.
Lustig.
Ja, voll. Auf erstmal vielen Dank, dass du das geteilt hast. Das ist ja auch so total wichtig, weil ich glaube, viele strugglen mit so etwas, aber nicht jeder spricht darüber, weil das ja auch für viele ein sehr sensibles Thema ist. Und was ich auch so richtig schön finde, das habe ich auch immer so bewundert, ist, dass du für mentale Gesundheit halt auch brennst. Also man merkt halt, das ist dir wichtig, das Thema. Und du hast ja auch gesagt, so seit 13 Jahren in HR, da habe ich tatsächlich auch noch kurz gedacht, so, boah, ich mache das auch seit 10 Jahren, 2014 habe ich angefangen. Das war erstmal so, was? Okay. Aber was macht ihr denn bei OMA, so um Mitarbeiter zum Beispiel, was bietet ihr da an zum Thema mentale Gesundheit vielleicht?
Mhm. Also was wir tatsächlich schon seit längerem als Benefit anbieten, ist Open Up. Wahrscheinlich jetzt auch schon inzwischen ein bisschen bekannter, zumindest höre ich hier und da von anderen Arbeitgebenden, dass sie mit Open Up zusammenarbeiten, also sprich einer Plattform für Mental Health, die verschiedenste Formate den Mitarbeitern anbietet, sei es nun Masterclasses, also Live-Sitzungen, Gruppensessions, aber auch selbstgesteuertes Lernen und was ich extrem wertvoll finde, sind halt die One-on-Ones mit den Psychologinnen, die man dort auch sehr kurzfristig buchen kann. Genau, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Angebot von Open Up. Wie gesagt, machen wir damit ganz gute Erfahrungen und wir haben uns jetzt gerade, ich glaube, vor ein paar Monaten oder Anfang des Jahres auch mal ein Team zusammengesetzt und überlegt, was können wir noch oder wie können wir das Thema Mental Health noch vorantreiben. Wir tüffeln da tatsächlich immer noch an unserer Roadmap, womit wir aber schon gestartet sind. Also ich habe gestern erst wieder ein Training gegeben für Führungskräfte rund um das Thema Stress First Aid. Und da wollen wir halt noch mehr machen. Also wirklich entweder mit eigenen Ressourcen, dass wir da halt Trainings anbieten, also sowohl für Führungskräfte als auch Mitarbeitende rund um das Thema Stress oder Stressmanagement. Aber wir sind auch noch, wie gesagt, wir sammeln noch lauter Ideen und sprechen mit potenziellen Partnerunternehmen oder Partnerinnen, was wir da halt noch zukünftig für andere Formate anbieten können, sei es nun Speakings oder auch andere Plattform-Tools, um einfach da noch mehr zu sensibilisieren, Awareness zu schaffen, aber wie gesagt, damit man auch einfach noch offener über das Thema Mental Health oder halt auch mentale Erkrankungen spricht. Oder sei es nun auch, das wäre auch ein Herzensthema von mir, das Thema Neurodiversität irgendwie zu thematisieren. Da überlege ich tatsächlich noch, wie man das am besten machen könnte. Ja, aber einfach um da, ich habe gestern in dem Training über People First Culture gesprochen, also sprich, dass man einfach einen Raum schafft, ja, ein Safe Space mit psychologischer Sicherheit, dass Mitarbeiter einfach das Gefühl haben, sie können sie selbst sein. Man kann offen über Belastungssituationen sprechen. Man kann offen sagen, hey, ich gehe gerade komplett unter, kann gerade keine 100% geben, sondern vielleicht nur 70 oder 80 oder vielleicht auch weniger, dass man da einfach offen das ansprechen kann und sich auch Hilfe holen kann und da halt nicht leidet oder sich verstecken muss, weil wenn man uns tief in die Augen schaut, oder jeder weiß, jeder hat entweder schon mal Belastungssituationen erlebt oder ja, Erfahrungen mit mentalen Erkrankungen machen müssen oder kennt zumindest eine Person in seinem Umfeld, wenn nicht sogar mehrere. Ja. Und deshalb ist das Thema einfach so extrem wichtig. Und was ich auch gestern in den Trainings erst erzählt habe, es gibt ja durchaus Studien, die einfach belegen, dass gerade Führungskräfte einen viel größeren Impact auf die mentale Gesundheit ihrer Mitarbeiter haben als Therapeutinnen oder Ärztinnen und genauso viel wie halt Lebens- oder EhepartnerInnen, ne? Und das ist halt ja eigentlich ja total logisch, weil wir so viel Zeit bei der Arbeit
total
verbringen.
Ja.
Und natürlich dann halt auch die Führungskräfte dann logischerweise da irgendwie ihre Wirkung haben. Nichtsdestotrotz öffnen solche Zahlen oder Studien einem nochmal die Augen und ja, bringen einen natürlich zum Nachdenken, okay, wie kann ich dafür sorgen, dass nicht nur Leistung, sondern halt auch Wohlbefinden meiner Mitarbeitenden, dass es das zusammenpasst, ne, und ich da diesen Balanceakt dann hinbekomme.
Oh, richtig, richtig schön. Da geht mir echt so das Herz auf, das zu hören. Ich habe tatsächlich jetzt einfach nur mit so einem Satz gerechnet und du hast das so schön formuliert. Also ich bin dafür so dankbar, weil ich weiß halt, dass in vielen Unternehmen halt so diese Awareness einfach noch nicht so da ist. Und das wird auch, muss auch mehr und mehr kommen. Das, nicht nur, dass es wird, es muss auch mehr und mehr kommen. Und ich finde das so, so schön, wenn Unternehmen sich auch wirklich damit auseinandersetzen, weil früher oder später, es wird jemand Betroffenen geben. Und man sollte dann schon irgendwie einen Startpunkt haben, wo man sagt, so, okay, jetzt das und das können wir machen. Oder halt auch, wie du schon sagst, mit Open Up präventiv arbeiten, dass es vielleicht gar nicht erst zum, also dass es fast zum Überlaufen kommen muss oder sollte oder wird, sondern man wirklich präventiv arbeiten kann, weil das ist, das fällt mir auch immer wieder auf. Wir müssen viel mehr präventiv arbeiten. Wir haben so wenig Therapieplätze. Einige müssen wirklich ein Jahr darauf warten, aber wenn man mir präventiv anbieten könnte, dann würde es vielleicht gar nicht dazu kommen, dass so viele Therapieplätze gebraucht werden, weil man da schon wirklich vielleicht viele Knoten gelöst hätte. Es wird natürlich, wenn man drinne ist, klar, Therapie ist dann nötig, aber vielleicht braucht es gar nicht erst zu dem Punkt kommen. Und das finde ich halt so wichtig. Also total schön. Ich bin auch ein Riesenfan von Open Up und Nilo Health deswegen, weil ich glaube, das hat einen riesen Impact. Einfach mit jemandem sprechen zu können. Wir hatten das auch damals in einem Unternehmen. Da ist jemand mit seiner Freundin nach Südamerika für eine Weile, für ein paar Monate, und die haben sich während des Fluges getrennt. So, und jetzt hing er dann erstmal in Südamerika, ja, alleine und war dann natürlich isoliert. Herz war gebrochen und du bist in, also du hast nicht mal Halt mit Freunden und Familie, die um dich rum sind. Und das war wirklich, also Alarm für Cobra 11, ne, dass man da was tut, weil das, wie soll ein Mensch das stemmen alleine? Und das fand ich halt auch, also dass man da einfach was an der Hand hat, dass man Leuten helfen kann, Mitarbeitern, finde ich ganz, ganz wichtig. Ach, meine liebe Kaya, wir kommen auch schon zum Ende unserer Episode. Richtig, richtig schön. Ich hoffe, die Zuhörer hatten genauso viel Spaß wie wir. Ich habe extrem viel gelacht. Ich hoffe, das ist nicht zu laut ins Mikrofon. Aber ich kann das ja nochmal bearbeiten, dass es nicht ganz so laut ist.
Habe ich auch zwischendurch gedacht, Kai, halt dich zurück.
Nee, um Gottes Willen. Lachen ist das Beste. Das Beste. Ja, hast du denn vielleicht, oder sagen wir mal, wenn dich jemand kontaktieren möchte, wo finden wir dich denn da am besten? Auf LinkedIn wahrscheinlich.
Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich das Einfachste. Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr aktiv oder erreichbar. Also aktiv mal so. Also sprich, wenn es darum geht, eigene Beiträge zu posten. Aber dennoch bin ich da sehr gut erreichbar. Deshalb sehr, sehr gerne. Ja, kommt auf mich zu.
Sehr
connectet
schön.
Euch mit mir. Freue mich, cool. Wenn das Netzwerk wächst, gerade um das Thema Mental Health herum. Also
ja, absolut.
Lasst uns da gemeinsam das Thema vorantreiben.
Absolut, richtig schön. Hast du denn zum Abschluss vielleicht noch einen Satz, den du gerne den Zuhörern nahegeben möchtest zum Thema Hochsensibilität?
Also erstmal ist es sehr extrem wichtig, dass man erstmal erkennt, dass man hochsensibel ist. Aber sobald man das getan hat, wirklich auch die Stärken zu sehen. Das ist nämlich, da steckt so viel Superpower drin. Ich könnte da jetzt noch weiter ausholen, aber du hast gesagt, nur einen Satz. Aber deshalb lasse ich es dabei.
Ja, super. Nee, also total toll. Vielen lieben Dank dir, Kaya, dass du dabei warst. Es war mir ein Fest. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch.
Und auf jeden Fall.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, bis auf ein baldiges Bald, sage ich immer. Und hab noch einen ganz, ganz tollen Tag.
Danke dir, Katha. Wünsche ich dir auch.
Bis dann.
Bis ciao, dann.
Ciao.